ARD.
SWR Kultur. Forum. Rückkehr zu G9. Welche Gymnasialpolitik braucht Baden-Württemberg? Am Mikrofon ist Doris Maul. 9 Jahre Gymnasium statt wie bisher nur 8. In Baden-Württemberg soll der Weg zum Abitur in Zukunft 1 Jahr länger dauern. So will es die grüne Kultusministerin Theresa Schopper. Allerdings kommt diese Reform nicht sofort, sondern schrittweise ab dem Schuljahr 2025/2026. Erst vergangene Woche hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann nochmal darauf hingewiesen, dass er sich nicht zur Eile drängeln lassen will. Die Opposition kritisiert, das Ganze laufe viel zu langsam und zu unentschieden ab. 2025/2026 ist zu spät, sagen auch die Initiatoren des Volksantrags G9 Gesetz Bavü, die mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt haben. Allerdings wurde ihr Antrag vergangene Woche im Landtag abgelehnt. Während es den einen also nicht schnell genug gehen kann, würden andere am liebsten ganz auf die Reform verzichten und warnen vor den Folgen des neunjährigen Gymnasiums. Ist eine Rückkehr zu G9 grundsätzlich sinnvoll? Und wie lässt sich die Umstellung bewältigen? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur in den folgenden 45 Minuten diskutieren. Meine Gäste sind der Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Thorsten Bohl von der Universität Tübingen. Außerdem Heike Schmoll, sie ist Bildungsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich begrüße Anja Plesch-Grubner, die Sprecherin des Volksantrags G9 Gesetz BAVÜ. Frau Plesch-Grubner, Sie und Ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen kämpfen mittlerweile seit 7 Jahren für G9 in Baden-Württemberg. Jetzt hat die Landesregierung entschieden, G9 wird kommen, zwar nicht gleich, aber schrittweise bis 2025/26. Und auch wenn Ihr Volksantrag am vergangenen Mittwoch im Landtag abgelehnt wurde, eigentlich müssten Sie doch grundsätzlich sehr erleichtert sein.
Wir sind erleichtert und wir sind auch ganz stolz, dass wir das tatsächlich geschafft haben mit der tollen Unterstützung unserer über 100.000 Unterzeichner und den ganz vielen Aktiven, die uns da geholfen haben. Aber leider ist ganz vieles tatsächlich noch unklar. Also dass das es kommt, ist wirklich geklärt, aber wir wissen noch nicht ganz genau wann. Man redet von frühestens 25/26. Das frühestens beinhaltet schon auch noch einen gewissen Spielraum. Man weiß nicht genau, wie es aussehen wird, das kommende G9-Konzept. Und wer beteiligt wird, ist auch noch nicht ganz klar.
Diese ganzen offenen Punkte werden wir sicherlich auch im Folgenden noch ansprechen. Herr Bohl, Sie gehören zur Fraktion der Gegner einer Rückkehr zu G9. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie Mitte März die Entscheidung der Landesregierung vernommen haben? Massives Bauchkrummeln?
Nein, ich hatte das erwartet. Ich war überhaupt nicht überrascht. Und ich will mich da jetzt nicht so ganz einseitig positionieren, weil ich kann schon verstehen, dass man sich engagiert für mehr Freizeit und für ein verändertes Vorgehen am Gymnasium. Nur das Problem ist das Gesamtpaket und die Auswirkungen auf die anderen Kontexte im Bildungssystem. Deswegen müsste die Überschrift eigentlich nicht lauten, welches Gymnasium brauchen wir, sondern die Überschrift müsste lauten, welches Bildungssystem bräuchten wir in Baden-Württemberg.
Dieses Bildungssystem in Baden-Württemberg, das werden wir gleich zum Beginn dieser Sendung diskutieren, weil das ist ja der Kontext, in dem diese Rückkehr zu G9 stattfindet. Als Bildungsexpertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben Sie, Frau Schmoll, ja den Überblick über die deutsche Bildungslandschaft. Baden-Württemberg kommt mit seiner Entscheidung in Sachen Rückkehr zu G9 im bundesweiten Vergleich eher als Nachzügler daher. Woran liegt das aus Ihrer Perspektive? Hausaufgaben nicht gemacht?
Nein, das glaube ich nicht. Baden-Württemberg hat sich auf den Weg gemacht zu Schulreformen, die ich ziemlich wichtig finde, vor allem was die Primarschule angeht. Und es gibt die berechtigte Befürchtung, die auch wissenschaftlich untermauert ist, dass diese Reformen, die wirklich Qualitätsverbesserungen bringen sollen und auch sich um die schwächsten Schüler kümmern sollen, zu kurz kommen, wenn man sozusagen die Umstrukturierung auf das G9 in Angriff nimmt. Das ist eine berechtigte Befürchtung, finde ich, auch wenn ich selbst eine Befürworterin des G9 bin.
Ich möchte noch mal bei diesem Stichwort Hausaufgaben nicht gemacht bleiben. Also Sie nehme wahr, dass es überall im Land eine Schulstrukturdebatte gäbe, hat die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper von den Grünen vor kurzem gesagt. Und sie wurde noch deutlicher. Zitat Schopper, wir haben bei uns ein Stück weit einen Verhau. Herr Bohl, nachdem Sie die Gesamtstruktur schon angesprochen haben, stimmen Sie der Ministerin zu? Und wenn ja, woher kommt der Verhau in der baden-württembergischen Schullandschaft?
Ja, in diesem Punkt stimme ich ihr zu. Und die Situation, die wir derzeit haben, ist, wir haben das Ergebnis von zahlreichen Einzelreformen im System, über die man für sich genommen durchaus reden kann, aber die im Gesamtpaket überhaupt nicht mehr zu einem kohärenten System führen. Dazu gehört beispielsweise die Einführung der Gemeinschaftsschule 2011, vor allem die Art und Weise der Einführung. Dazu gehört 2016 die Veränderung an der Realschule, nämlich dass die Realschule in Klassen 5 und 6 geöffnet wurde für Hauptschüler und Hauptschülerinnen. Dazu gehört vor allem auch die Einführung der Oberstufe an Gemeinschaftsschulen. Ja, das sollte ja der G9-Weg sein über die Gemeinschaftsschulen. Und jetzt haben wir eine weitere Einzelmaßnahme mit G9. Und diese vielen Einzelmaßnahmen, die führen inzwischen dazu, dass wir überhaupt keine Kohärenz mehr im System haben. Und wenn man sich die internationale Forschungslandschaft anschaut zu erfolgreichen Systemen, dann ist Kohärenz und Alignment, das sind die zentralen Stichworte für qualitätsvolle Systeme. Und das kann ich nur leider in Baden-Württemberg nicht mehr erkennen.
Alignment heißt alles in eine sinnvolle...
Genau, dass man sagen kann, es ist quasi sowas wie ein roter Faden drin. Die Überschneidungen sind begründet. Ich möchte auch sagen, es gibt sowas wie eine theoretische Begründung des Systems. Also warum hat man eigentlich genau das System mit Blick auf die Erfordernisse der Gesellschaft? Das trifft leider auf unsere Schularten, vor allem im Sekundarbereich, nicht mehr zu.
Frau Schmoll, Sie haben vorhin auch schon andeutungsweise über die Problematik der Gesamtstruktur geredet. Würden Sie das so ähnlich darstellen, wie der Herr Bull das jetzt gemacht hat?
Also ich habe das in Baden-Württemberg auch so gesehen, dass bisher tatsächlich die Begründung auch für die Gemeinschaftsschule war, dass man ein 9-jähriges Modell neben dem beruflichen Gymnasium, die sowieso ja auch 9-jährig arbeiten, braucht. Und die Frage ist jetzt in der Tat, ist nicht die Idee, dass die Gemeinschaftsschulen eine Oberstufe haben können, von Anfang an verfehlt gewesen? Dagegen werden sich die Gemeinschaftsschulen selbst wehren, vor allem diejenigen, die es geschafft haben, jetzt eine Oberstufe aufzubauen. Und sicher ist auch, dass es keine Rückkehr zu dem 9-jährigen Gymnasium vor der G8-Reform geben wird. Das wird ein anderes 9-jähriges Gymnasium sein. Und das ist auch nur sinnvoll, wenn man diese Reform mit weiteren Schritten flankiert, wenn man zum Beispiel eine verbesserte verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführt, sodass auch Kinder, die bisher gerade nicht auf dem Gymnasium gelandet sind, zum Beispiel weil ihre Eltern sich nicht getraut haben, sie dorthin zu schicken, dort landen können und die Chance bekommen, die sie bisher nicht hatten.
Also wenn man jetzt mal auf die Bildungsrankings schaut, da kann man ja feststellen, dass das einst so stolze Bildungsland Baden-Württemberg stark abgerutscht ist. Also landet nur noch im Mittelfeld der Bundesländer, zum Beispiel im Bildungsmonitor vom Sommer 2023. Ist das auch auf das, ich sag jetzt mal, Strukturdurcheinander zurückzuführen?
Aus meiner Sicht auf keinen Fall nur, so würde ich das nicht sagen. Aber da die Gesamtkohärenz fehlt, würde ich schon sagen, dass das System auch einen Beitrag dazu leistet. Aber man muss schon auch sagen, dass Baden-Württemberg viel Anstrengung geleistet hat mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen, von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Hat Baden-Württemberg einen vergleichsweise hohen Anteil und es wirkt sich natürlich auch auf das Schulsystem aus. Aber das Problem ist, und da können wir jetzt Hamburg als ein erfreulicherweise positives Beispiel nehmen, das Problem ist, dass es einfach nicht gelingt, in Baden-Württemberg eine Kohärenz ins System reinzubringen.
Frau Plesch-Grubner, Sie haben jetzt so lange zugehört. Wie bewerten Sie das, was Frau Schmoll und Herr Bohl jetzt gerade über die baden-württembergische Schulstrukturlandschaft gesagt haben?
Wir sind ja in Baden-Württemberg hier nicht isoliert und wie Sie vorhin schon gesagt haben, sind sehr viele andere Bundesländer mittlerweile zurückgekehrt, also geben ihren Gymnasiasten ein Jahr mehr Zeit bis zum Abitur und gerade auch hinsichtlich der immer größeren Anzahl an Aufgaben, die in einem doch zentraler und vergleichbarer werdenden Abitur aus einem gemeinsamen Pool genommen werden, sehen natürlich auch die baden-württembergischen Eltern das Problem, die Gerechtigkeitsfrage darin, fragen sich nämlich, warum kriegen unsere Schüler ein Jahr weniger Vorbereitungszeit auf ein Abitur und sollen dann eben und treten in Konkurrenz mit den Gymnasiasten der anderen Bundesländer. Was jetzt das zergliederte Schulsystem angeht, auch das mehrgliedrige Schulsystem, muss man, und das vertrete ich hier ganz, ich habe ja die Legitimation im Grunde der vielen Eltern, die uns unterstützen und für uns sprechen. Und ich denke, da muss man dann einfach, wenn man eine neue Schulart, Gemeinschaftsschule einführt, muss man gucken, dass die Akzeptanz auch wächst und da ist. Und mir scheint im Moment, dass für die Oberstufe an den Gemeinschaftsschulen die Akzeptanz noch fehlt in Baden-Württemberg.
Also dann lassen Sie uns an dieser Stelle, wir haben uns jetzt so ein bisschen warm geredet, über die Struktur gesprochen, lassen Sie uns an dieser Stelle jetzt auf die konkreten Vor- und Nachteile von G8 und G9 schauen. Die G8-Reform der 2000er Jahre bedeutete, um das nochmal zu sagen, dass die Gymnasialzeit um ein Jahr verkürzt und gleichzeitig die Wochenunterrichtszeit erhöht wurde. Danach gab es immer mehr Klagen von Eltern und Schülern über die Arbeitsbelastung, den Stress, den G8 bedeutete. Für Schüler und Schülerinnen von Bulimie lernen war da die Rede und eben von den eingeschränkten Möglichkeiten, nachmittags dann Hobbys nachzugehen. Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Bohl. Was spricht aus Ihrer Sicht dennoch für die Beibehaltung von GA?
Also die Forschungslage, wenn man sich die anschaut, die gibt keine ganz klare Linie mit Blick auf die Vorteile von G8 oder G9. Insofern ist es auch in der Hinsicht etwas wackelig. Aber nochmal, ich kann es verstehen, dass man für G9 ist, mit Blick auf etwas mehr Freizeit, das man zumindest erhoffen kann.
Frau Schmoll, was spricht für die Beibehaltung von G8?
Für die Beibehaltung von G8 spricht, dass man nicht an strukturellen Fragen, inhaltliche Fragen zu klären versuchen sollte. Das geht immer schief. Es war ein Fehler, neben dem wirklich existierenden durchlässigen System in Baden-Württemberg mit den beruflichen Gymnasien, den sehr guten Realschulen, noch zusätzlich die Gemeinschaftsschule einzuführen. Man hat jetzt sozusagen die Folgen zu tragen. Einen Blick in die Geschichte Baden-Württembergs würde ich dann doch gerne noch werfen. Baden-Württemberg hat ja das G8 sehr überstürzt eingeführt, aber es war nicht so dumm, es ohne einen Pilotversuch zu machen. Aber das Ergebnis des Pilotversuchs war sehr eindeutig. Damit wurde nämlich ein Begabungsforscher beauftragt und der hat ganz klar gesagt, das ist nichts für die gesamte Schülerschaft, das ist etwas für ungefähr ein Drittel der Schülerschaft höchstens, die begabt ist, und bei denen kann man auch ein G8 machen. Und trotzdem hat die damalige Kultusministerin Schawan leider, weil sie die erste sein wollte, die das einführt, sich für das G8 entschieden. Das heißt, eigentlich ist schon die Geburt des G8 in Baden-Württemberg eine ziemliche Fehlgeburt gewesen, muss man doch sagen. Und man hätte sich wahrscheinlich viel Ärger ersparen können. Aber gut, nun hat man es. Herr Bohl hat zu Recht gesagt, ja, es werden mehr Schüler kommen, die vielleicht nicht gymnasial geeignet sind. Deshalb sage ich, man braucht gerade dann, wenn man das G9 einführt, unbedingt wieder eine verbindliche Regelung und eine verbindliche Grundschulempfehlung, die anders aussehen muss als die damals abgeschaffte.
Also das ist ja jetzt durchaus auch im Gespräch in Baden-Württemberg. Darauf wollte ich später noch eingehen. Aber nochmal, Sie haben also jetzt gesagt, das war schon von vornherein eine Fehlgeburt. So haben Sie sich ausgedrückt. Ich habe da jetzt eigentlich wenig Argumente für die Beibehaltung von G8 gehört. Ursprünglich gab es ja diesen Ansatz, nicht nur auf Baden-Württemberg bezogen, sondern generell, Abiturienten sollen attraktiver für den Arbeitsmarkt werden. Stichwort internationale Wettbewerbsfähigkeit. Hat das funktioniert?
Nein, das hat genauso wenig funktioniert wie beim Bologna-System. Das war die Wirtschaft, die nach immer jüngeren Absolventen schrie. Und als sie dann da waren, haben sie gesagt, die sind uns zu jung, denen können wir die Verantwortung nicht übergeben. Das ist lächerlich, behauptet die Wirtschaft übrigens inzwischen selbst nicht mehr. Abgesehen davon, ich meine, wir können jetzt auch nicht so tun, als sei das G8 die größte Menschenschinderei. Im ganzen Osten läuft das G8 völlig ohne Probleme. Und Sachsen erzielt Spitzenergebnisse mit einem G8. Es hängt auch mit Traditionen zusammen. Und natürlich kann ich verstehen, und das hängt auch mit Schulorganisationen zusammen, dass Eltern, die sehen, was im G8 in der Mittelstufe, es geht vor allem um die Mittelstufe, Schülern an Stundenzahlen zugemutet wird, dass die dann eben 9, 10 Stunden und das ungefähr dreimal in der Woche haben, dass das wirklich schwierig ist und eigentlich keine anderen Dinge mehr neben der Schule zulässt. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, wo die sowieso mit der Pubertät zu kämpfen haben.
Frau Plesch-Grubner, so viel ich weiß, haben Sie einen Sohn und eine Tochter. Und jetzt die Betroffenenperspektive. Eine Mutter, die erlebt hat, wie ihre Kinder zumindest teilweise durch G8 gehen mussten. Frau Schmoll sagte gerade, wir können jetzt auch nicht behaupten, dass G8 nun eine totale Schinderei ist. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, unser Sohn, dem fiel das Lernen eigentlich sehr leicht, aber als er in der 8. Klasse war, tatsächlich ist uns zum ersten Mal bewusst geworden, was die Kinder für Wochenpläne einfach zu leisten haben im G8. Die Geschichte, die ich gerne erzähle, Freitagnachmittag um 3:30, die Bürogebäude waren leer. Unser Sohn in der 8. Klasse war noch nicht zu Hause und hatte wirklich lange Tage und er ist sehr sportbegeistert und es war dann das Training entsprechend auch, weil eben die Schule so lange geht, ging dann bis in die Abendstunden rein. Er kam überhaupt nicht zur Ruhe, kaum in den Schlaf gefunden. Am nächsten Morgen stand dann der nächste, also freitags nicht, aber ansonsten der nächste 10-Stunden-Tag an. Wenn man da mal so einen Schritt zurücktritt und sich das mit ein bisschen Distanz anschaut und das dann vergleicht so ein bisschen mit unserer Schulzeit, dann muss man sagen, es ist eine wahnsinnige Belastung, ein wahnsinniges Wochenpensum, dem die Kinder und Jugendlichen ausgesetzt sind. Und das kann auch wirklich nicht gesund sein. Und ansonsten, die Tendenz in der Gesellschaft geht zur 4-Tage-Woche oder zur Work-Life-Balance. Und bei den Kindern sagt da keiner Stopp, es ist zu viel, wenn es 36 Wochenstunden sind. Teilweise ja bis 4:45 tatsächlich. Die haben dann nachmittags Physik oder Mathematik. Da kommt nichts mehr rum bei. Da bleibt in so einem, wie Frau Schmolton sagte, pubertierenden Gehirn auch nichts mehr hängen. Da eskaliert es teilweise, weil die Schüler können nicht mehr. Die Lehrer sind verzweifelt, werden wütend oder sind frustriert. Also diese Stunden nachmittags sind wirklich verlorene Stunden und das ist sehr schwierig.
Aber was ist mit dem Argument, was die Frau Schmoll auch schon kurz angerissen hat? Also dieser Hinweis auf den Osten. Die Pro-G8-Fraktion argumentiert immer wieder, dass die Schüler und Schülerinnen in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern im Osten des Landes es schließlich auch schaffen würden, ihr Abi in 8 Jahren zu machen und trotzdem noch ihren Hobbys nachzugehen.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass es traditionell gewachsen ist, dass es da nicht eine aus der Hüfte geschossene Umstellung gab und möglicherweise auch die Übertrittsquoten eben nicht so hoch sind. Da kommen wir wieder in Richtung, welche Schüler sind wirklich auf dem Gymnasium sehr gut aufgehoben. Landen wir wieder bei der Grundschulempfehlung, aber da ist der Übertritt eben auch nicht wie zum Beispiel jetzt in Heidelberg bei über 70%, sondern etwas geringer.
Ich würde noch gerne nochmal auf ein anderes Thema hinweisen. Also die Situation vom Gymnasium ist ja so, dass es sich historisch betrachtet von einem elitären und wissenschaftsprobedeutischen Gymnasium, also von einer ganz spezifischen, selektiv, also bewusst selektiven Schulart hin entwickelt hat zu sowas wie einer Volksschule. Also wir haben fast 50% in Baden-Württemberg, die von der Grundschule heraus aufs Gymnasium gehen. Dieses Spannungsfeld zwischen elitärer Schulart und damit auch selektiver Schulart und Volksschule andererseits, das zerreißt das Gymnasium auch im Alltag übrigens schier. Das braucht man sich nur anschauen, wenn man die Klassenzimmertür aufmacht und man nimmt eine Klasse mit 25 oder mehr Schülerinnen und Schülern. Auch im Gymnasium gibt es heute eine große Heterogenität. Und die Frage, die wir auch mal angehen müssen, ist, wozu ist eigentlich das Gymnasium heute da? Also ist das Gymnasium eigentlich inzwischen eine Volksschulart geworden oder ist es eigentlich immer noch eine eher elitäre Schulart? Und ich finde, der G9-Diskurs, der umgeht diese Frage sozusagen ziemlich galant. Man könnte es nochmal vertiefen an der Frage, ob Fördermöglichkeiten überhaupt am Gymnasium angeboten werden sollen und wenn ja, in welchem Ausmaß? Oder ob am Gymnasium, wenn es breiter gedacht ist als Volksschule sozusagen, auch ein expliziter mittlerer Realschulabschluss stattfinden soll. Und ich finde, wir drücken uns ein bisschen um solche Fragen. Und die gleiche Frage kann man übrigens den Gemeinschaftsschulen auch stellen und den Realschulen auch. Es gibt inzwischen fast keine Schulart mehr im Sekundarschulbereich, die man von der theoretischen Begründung her einigermaßen sauber aufstellen kann. Und das ist kein akademisches Problem, sondern das Problem zeigt sich beispielsweise bei Elternabenden in Klasse 3 oder 4, wenn die weiterführenden Schularten sich vorstellen. Das ist inzwischen ein Durcheinander geworden und eine geringe Schnittmenge, also eine große Überschneidung zwischen den Schularten, die für Eltern zum Teil sehr, sehr schwierig ist.
Ich würde mich gerne dagegen wehren, das Gymnasium als elitäre Schulart zu bezeichnen. Das ist es spätestens seit den 70er Jahren nicht mehr. Und außerdem finde ich, elitär ist ein Schimpfwort, was man in diesem Zusammenhang nicht gebrauchen sollte, sondern die Hauptaufgabe des Gymnasiums ist in der Tat, zur Studierfähigkeit zu führen und wissenschaftsprobedeutisches Arbeiten einzuüben in der Oberstufe. Und dass viele Gymnasien diese Funktion nicht mehr erfüllen, steht leider außer Frage. Das zeigen ja auch die Bildungsstudien. Und deshalb muss man sich überlegen, ob man das Gymnasium wieder in dieser Funktionsfähigkeit setzt. Denn sonst klagen die Professoren an den Universitäten, dass die nicht studierfähig sind, nur eine Studiererlaubnis haben, aber keine Befähigung.
Na, das Gymnasium ist elitär in dem Sinne, dass es immer selektiv war. Ja. Es ist klar, aufs Gymnasium kann nicht jeder. Man muss bestimmte Voraussetzungen, und die sind hoch im Vergleich zu den anderen Schularten, erfüllen, wenn man aufs Gymnasium möchte. In dem Sinne ist das Gymnasium durchaus elitär.
Frau Plesch-Grubner, Sie haben das eben gehört. Können Sie das nachvollziehen, dass da argumentiert wird, die G8, G9-Debatte geht im Prinzip an den Notwendigkeiten dessen, was passieren muss, vorbei?
Das finde ich nicht, weil ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch fordern, jetzt immer übersehen wurde. Das heißt immer, ja, der Stress soll gesenkt werden und mehr Freizeit. Das ist nur ein Punkt. Auf der anderen Seite ist uns Gymnasialeltern auch gelegen, wirklich an der Bildungsqualität. Und deswegen kann ich Frau Schmoll nur absolut zustimmen, dass auch wir natürlich, wenn wir für unsere Kinder das Gymnasium wählen, das eben nun mal zum höchsten Schulabschluss führt und auch eine gute Studierfähigkeit dann mit sich bringen sollte, dass da auch die Bildungsqualität wieder stimmt, dass da die Bildungsbreite stimmt, dass eben nicht wie zum Beispiel am beruflichen Gymnasium man sich früh spezialisieren muss. Das sind die Alleinstellungsmerkmale des Gymnasiums und deswegen wird diese Schulart auch gewählt. Und entsprechend kann man schon auch diskutieren, ob möglicherweise eben Schüler aufs Gymnasium gehen, die besser auf einer anderen Schule aufgehoben werden, weil sie letztlich nur leiden, wenn sie scheitern.
Aber wird das durch die Rückkehr zu G9 verhindert?
Sie sprechen auf die Sogwirkung an. Also wichtig ist im Zusammenhang mit der Schulzeitverlängerung eben auch wirklich diese hohe Qualität zu erwähnen. Und mittelfristig würde dann schon auch den Eltern klar werden, dass G9 nicht bedeutet, dass noch mehr Schüler das Abitur machen sollen. Und wenn man in die anderen Bundesländer schaut, wie es da war nach der Rückkehr zu G9, wir hatten vorhin von Niedersachsen gesprochen, da gab es keine Sogwirkung der Gymnasien. Da sind nicht mehr übergetreten aufs Gymnasium. Ähnlich auch in Bayern. Klar, in Bayern gibt es einen Grundschulschnitt, der nicht überschritten werden darf, um aufs Gymnasium zu kommen. Aber da gab es im städtischen Bereich tatsächlich 0,0% Schüler mehr auf den Gymnasien. Also diese sehr befürchtete Sogwirkung ist auch noch nicht wirklich ganz klar, dass die sich so entwickeln wird überhaupt.
SWR Kulturforum heute zum Thema Rückkehr zu G9. Welche Gymnasialpolitik braucht Baden-Württemberg? Mit dem Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Tübingen, Thorsten Bohl, mit Anja Plesch-Grubner, mit Initiatorin des Volksantrags G9-Gesetz Bavü und mit der Bildungsexpertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Heike Schmoll. Frau Schmoll, das Ganze ist ja schon ein bisschen komplex, sage ich mal. Also da sind jetzt viele Argumente für und gegen G8 und G9 schon ausgetauscht worden. Nochmal explizit, was spricht aus Ihrer Sicht gegen die Rückkehr zu G9, gegen die einfache Rückkehr zu G9, muss ich ja wohl sagen, so wie Sie eingangs argumentiert haben.
Es spricht dagegen, dass man im System viele Kräfte bindet, die an anderen Stellen zur Qualitätsverbesserung dringend gebraucht würden. Also ich sage nicht nur frühpädagogische Sprachförderung, sondern ich sage vor allem Verbesserung der Primarstufe. Da hat Baden-Württemberg deutlichen Nachholbedarf. Die Ergebnisse im Lesen, Rechnen und Schreiben sind einfach zu schlecht und hat inzwischen doch, finde ich, sich in bemerkenswerter Geschwindigkeit auf den Weg gemacht. Es hat sich gezeigt, dass es ein richtiger Schritt war, zwei neue Landesinstitute zu gründen. Es war auch richtig pragmatisch, Lehrerfortbildung anzubieten. Ich sehe bei der Primarstufe in der Tat Schritte der Verbesserung, die übrigens auch von den Lehrern mitgetragen werden, weil die Lehrer in Baden-Württemberg zum Glück selbst ehrgeizig sind und nicht im Mittelfeld irgendwo bei Nordrhein-Westfalen landen wollen, sondern weiter oben in den Ranking-Tabellen, wenn wir schon davon reden. Und es ist auch klar, dass natürlich das G9 Geld kosten wird und zusätzliche Lehrerstellen, ja, zumindest in der Übergangsphase. Und wie gesagt, ich finde, man muss den Übergang aufs Gymnasium in der Tat dann beschränken, weil man sonst die Sogwirkung zumindest nicht ausschließen kann. Und dann wäre das G9 in seiner neuen Form gescheitert und das wäre eigentlich noch viel schlimmer, als es beim Alten zu lassen.
Herr Bohl, in Ihrer Kritik an einer Reform der Reform zurück zu G9 haben Sie bislang, nach allem, was ich gelesen habe, ja auch immer mit der fehlenden verpflichtenden Grundschulempfehlung fürs Gymnasium in Baden-Württemberg argumentiert. Die ist hier 2012 abgeschafft worden und dadurch würde das Profil des Gymnasiums verwässert. Jetzt, ich habe es schon kurz erwähnt, soll die verbindliche Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg wieder eingeführt werden, sogar gekoppelt mit einem Kompetenztest für Viertklässler. Ändert das was an Ihrer Position?
Naja, man wird, wenn man G9 einführt, was ja offensichtlich schon beschlossen ist, wird man auf jeden Fall eine verbindliche Grundschulempfehlung auch wieder einführen müssen, weil wie sonst das so gestoppt werden kann, das wäre mir nun wirklich nicht klar. Auch der Städtetag und andere sprechen davon, dass sie von mit mindestens 10% mehr Schülerinnen und Schülern am Gymnasium dann rechnen. Insofern erscheint mir das logisch, dass die Grundschulempfehlung jetzt kommen wird. Jetzt muss man aber aufpassen. Es deutet sich ja auch in Baden-Württemberg schon ein überparteilicher Konsens an zu dieser Frage 2 von 3. Also, dass es eine Empfehlung der Lehrkraft gibt, einen Elternwunsch und einen Test. Und 2 von diesen 3 Varianten müssen dann zum Gymnasium führen, um aufs Gymnasium zu können. Der Teufel steckt hier ganz schön im Detail. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Grundschule in einem Backwash-Effekt sozusagen relativ früh schon anfangen, auf dieses Testverfahren dann auszurichten. Also man muss schon nochmal drüber nachdenken, wie man so ein Testverfahren in der Grundschule einführt und etabliert, ohne dass bereits in Klasse 3, weil das wäre dann der Fall, ohne dass in Klasse 3 schon übertrieben dann auf diesen Test hin gelernt wird. Der Test müsste nämlich voraussichtlich im ersten Halbjahr Klasse 4 schon laufen, damit er Voraussetzung sein kann für die Grundschulempfehlung. Und das ist relativ früh. Andererseits muss man auch sagen, dass die Einführung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung nicht der Befreiungsschlag sein wird, den man sich vielleicht erhofft. Es sei denn, man koppelt es wirklich an eine sehr strenge Note sozusagen, um aufs Gymnasium zu kommen. Die müsste dann wirklich strenger sein und dann ist es eher wahrscheinlich. Ansonsten wissen wir aus der Forschung, dass es immer wieder auch Möglichkeiten gibt, die Verbindlichkeit zu umgehen.
Die gibt es auch in den anderen Ländern, die eine Übergangsregelung haben, sowohl in Sachsen als auch in Bayern. Ich glaube, dass es entscheidend wäre, in der Tat einen Notendurchschnitt festzulegen. Im Gespräch ist meines Wissens ein Durchschnitt zwischen 2,0 und 2,5. Gleichzeitig einen Kompetenztest und gleichzeitig diesen überfachlichen Kompetenztest. Das heißt, kann das Kind den Stift halten? Wie verhält sich das sozial etc.? Ich finde, wenn man dieses Dreiergespann von Tests wirklich machen würde, dann wäre man auch relativ weit weg von der Gefahr, dass Lehrer, wenn sie die Grundschulempfehlung früher gegeben haben, immer die Kinder aus bildungsnahen Familien bevorzugt haben, übrigens ohne es zu wollen, sondern das ist halt tatsächlich so passiert. Man wäre relativ nah an einem sehr gerechten Verfahren, was natürlich nicht dazu führen darf, dass die ganze Grundschulzeit ein Learning to the Test ist.
Aber wenn das erfüllt ist, spricht das dann für eine Rückkehr zu G9? Sie merken, ich bleibe immer dran an dieser Frage, weil das ja so die Grundfrage unserer Sendung ist.
Ja, wir haben jetzt noch relativ wenig gesprochen auf die Auswirkungen auf den anderen Sekundarbereich und das würde ich schon noch mal gern tun.
Ja, Sie sagen, die Rückkehr zu G9 sei kontraproduktiv, betonen die negativen Auswirkungen.
Also nochmal, ich verstehe die Gründe, weshalb man G9 gegenüber G8 bevorzugt. Aber in der Gesamtbetrachtung des Systems würde ich sagen, das ist kein vordergründiges, dringliches Problem unseres Bildungssystems in Baden-Württemberg. Es gibt wesentlich dringendere Probleme, die gelöst werden müssten. Und eines der dringenden Probleme ist das untere Leistungsdrittel im Sekundarbereich, das wir inzwischen haben. Wir sprechen inzwischen nicht mehr von einem Viertel oder einem Fünftel, sondern von einem Drittel, die Kompetenzstufe 2 nicht mehr erreichen. Und das ist dramatisch viel. Und dieses Drittel spielt sich im gymnasialen Bereich fast ausschließlich außerhalb des Gymnasiums ab, ist aber gleichzeitig gesellschaftlich betrachtet ein wirkliches Risiko. Also ich möchte es mal ein bisschen pointieren, ja, für die Diskussion hier. Wenn wir nicht mal fundamental jetzt was tun für das untere Drittel, dann laufen wir Gefahr, dass wir das untere Drittel der nachwachsenden Generation verlieren. Das betrifft sowohl die Leistungsfähigkeit dieses unteren Drittels, als auch die Akzeptanz der Schule als Institution. Schülerinnen und Schüler müssen ja nicht nur eine Leistung an der Schule erbringen und selber merken, dass sie auch fähig sind zu lernen, sondern sie müssen ja auch auf irgendeine Art gerne in die Schule gehen. Es geht jetzt nicht darum, plump Spaß zu haben sozusagen, sondern sie müssen eine Sinnhaftigkeit in der Schule sehen. Und wir haben beispielsweise in PISA 2022 zum Mathematikunterricht eine ziemlich problematische Rückmeldung zum Interesse am Mathematikunterricht. Das Interesse ist ziemlich gering, die Langeweile ist ziemlich groß. So, und wir müssen was tun für dieses untere Drittel im Sekundarbereich. Und jetzt sehe ich schon die Einführung von G9. Allein, ich möchte es mal so formulieren, allein angesichts der Kosten, die da auf uns zukommen, als ein echtes Problem für die anderen, nicht nur Grundschularten, wie Frau Schmollberg gesagt hat, das würde ich auch so sehen, sondern auch für die anderen Sek-1-Arten. Mein Kollege Marco Helbig, der formuliert es inzwischen immer so, wir haben im Bereich der Sekundarschule bei den nicht-gymnasialen Schularten eigentlich die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen sitzen. nämlich einen hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Der gesamte Inklusionsbereich wird über den nicht-gymnasialen Bereich mit abgedeckt. Zusätzlich kommt dazu, dass der fachfremde Unterricht im nicht-gymnasialen Anteil sehr viel größer ist als im gymnasialen Anteil. Und was jetzt noch mehr kommt, ist, dass der Lehrermangel im nicht-gymnasialen Anteil massiv mehr durchschlägt, vor allem an den Sonderschulen übrigens beispielsweise und an den Grundschulen, als im gymnasialen Bereich. Und wenn wir jetzt G9 aufmachen, haben wir nicht nur eine Finanzlücke für die anderen Schularten, sondern wir laufen auch Gefahr, dass der Lehrermangel bei den anderen Schularten nochmal deutlicher zuschlägt und damit das untere Drittel, das wir unbedingt stärken und in die Gesellschaft integrieren müssen, sozusagen ein Stück weit unter die Räder kommt.
Naja, wobei der Lehrermangel, das ist ja tatsächlich so, dass in der ersten Phase der Umstellung auf G9 es erstmal zu einer personellen Entlastung kommt, was die Lehrkräfte angeht, weil eben eine Klasse nicht mehr 36 Stunden hat, sondern nur noch 30 oder 32 Stunden. Und in einer gewissen Vorbereitungszeit kann man dann, muss man natürlich dann auch darauf reagieren, zukünftig mehr Lehrkräfte zu brauchen. Und ja. Herr Bohl, was Sie sagen, sind alles wichtige Dinge und große Probleme, die hier in Baden-Württemberg auch anstehen. Aber da muss man halt wirklich sagen, dann macht den Kuchen größer und lasst uns nicht uns zerfleischen als Eltern der verschiedenen Schularten um diesen einen Knochen kämpfen. Dann muss da mehr Geld reingesteckt werden und ich glaube, Baden-Württemberg kann, was so im Ranking der Ausgaben für Bildung angeht, kann da durchaus auch noch so ein bisschen zuwachsen. Ist ja eher so im schlechteren Mittelfeld. Bildungskosten sind in dem Sinne keine Kosten, sondern Investitionen in die Zukunft.
Was haben Sie gesagt? Machen wir den Bildungsknochen größer?
Ja, also es ist so ein bisschen, man wirft da einen Knochen hin und wir zerren alle, wir sind so die knurrende Hunde und die Gymnasialeltern wollen das und die sind ja so elitär, die brauchen es nicht und dann kriegen es die armen Grundschüler nicht. Die Grundschüler, das ist ganz, ganz wichtig, dass die es auch bekommen, aber dieses Teile und Herrsche und ich stehe hier mit dem erfolgreichsten Volksantrag der Geschichte Baden-Württembergs. Wir haben über 100.000 Eltern gefunden, Menschen gefunden, Bürger gefunden, die da unterschrieben haben. Und das ist eigentlich ein Beispiel an direkter Demokratie. Die Gymnasialeltern sagen, so kann es nicht weitergehen. Und das ist im Grunde meine Bitte an die Politik, das auch ernst zu nehmen.
Ja, aber dieses machen wir doch den Knochen größer. Ich möchte nochmal dabei bleiben. Also im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, versucht die Landesregierung das doch auch. Diese Bildungsallianz, die da jetzt sich formiert hat, die den Schulfrieden, wie es heißt, wiederherstellen soll, die hat ja diesen größeren Ansatz und da wird immer wieder betont, dass Rückkehr zu G9 nur ein Punkt der nötigen Reformen wäre, richtig?
Das ist der Suppentopf, in den vieles reingeworfen wird. Ich bin sehr glücklich, dass wir geschafft haben, dass jetzt über die Bildung im Ganzen gesprochen wird. Das ist ein toller Erfolg des bürgerlichen Engagements. Aber was ich mit dem Knochen meine, ist eben dieser Geldtopf. Das, was an Finanzen zur Verfügung steht, als ob es fix wäre. Also entweder bekommen es die einen oder die anderen. Wir haben an mehreren Stellen Probleme. Aber mit der G9-Rückkehr haben wir ein Problem, für das die ganz konkrete Lösung tatsächlich in der Schublade liegt. Und das könnten wir morgen umsetzen und dann bitte, bitte und sehr gerne sich um die nächsten Probleme kümmern und dann muss man eben natürlich an die frühkindliche Bildung und die Grundschulen auch rangehen, aber dieses Gegeneinander ausspielen ist wirklich schwierig.
Ja, Frau Plesch-Kuchen, also ich verstehe die Argumentation, es geht mir auch gar nicht darum, jetzt an dem Knochen zu zerren, aber ich muss wirklich sagen, angesichts der Erfahrungen in den letzten ungefähr 20 Jahren in Baden-Württemberg fällt mir doch schon der Glaube, dass jetzt so viel Geld in den Bildungsbereich reingegeben wird, dass sozusagen alle glücklich damit sind. Annähernd, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das Problem der Lehrerstellen, also ich sehe nicht, wie man das einigermaßen gut lösen kann. Je nach Kalkulation werden zwischen 1.800 und 3.000 neue Lehrerstellen erwartet. Das ist nicht wenig.
Es 1.200 bis 1.400 in unserer Kalkulation.
Es gibt sehr unterschiedliche Kalkulationen.
Es lassen Sie uns nicht um ein paar Hundert. Ich weiß es ja auch nicht genau sozusagen. Ich berufe mich da ja auch vom Landesrechnungshof und andere Kalkulationen. Aber das ist eine erkleckliche Zahl. Und dass da eine Sogwirkung auftaucht bei Lehramtsstudierenden, dass sie dann eher in eine gymnasiale Lehrerbildung reingehen als in die anderen Sekundarschularten, das halte ich nun für hochwahrscheinlich. Alles in allem glaube ich schon, dass die, also ich bleibe jetzt mal bei diesem unteren Drittel in der nicht-gymnasialen Schularten, dass es wirklich schwierig werden wird, wenn G9 kommt.
Ja, nun kommen die Lehrer, die meisten Lehrer durchlaufen ja auch das Gymnasium. Und wie wir wissen, werden Werbeanstrengungen unternommen, tatsächlich die jungen Menschen zu überzeugen, Lehrer zu werden. Glauben Sie nicht, dass diese erlebte Schulzeit der Gymnasiasten dazu führt, dass ganz viele da rausgehen und sagen, aber alles nur nicht Lehrer, also da möchte ich nicht hin zurück. Glauben Sie Sie nicht, dass auch die Entlastung in dem G9, die auch mehr Freiheiten für Lehrkräfte bietet, zu experimentieren oder eben auch mal Tagesaktuelles zu besprechen, glauben Sie nicht, dass es letztlich auch eine absolute Stärkung der Attraktivität des Lehrerberufs
mit sich bringt? Ja, aber um uns jetzt nicht nur auf Glauben zu beziehen, lassen Sie uns die Frau Schmoll wieder reinholen mit ihrer Expertise und dem Blick auf die gesamtdeutsche Bildungslandschaft. Ich meine, da gibt es ja jetzt wirklich auch Erfahrungswerte in den anderen Bundesländern, wo eine Rückkehr zu G9 stattgefunden hat, was jetzt Lehrerbedarf und Lehrerinnenbedarf angeht, Frau Schmoll.
Also insgesamt wird man sagen müssen, dass Baden-Württemberg in einer vergleichsweise komfortablen Lage ist, was die Lehrerversorgung angeht. Es gibt immer noch Gymnasiallehrer, die sich dazu verpflichten müssen, an Gemeinschaftsschulen zu unterrichten, weil sie zum Beispiel das Fach Deutsch und Geschichte unterrichten und es dafür eben im Augenblick keinen Bedarf gibt, etc. Ich sehe hier die Berliner Schulen, die inzwischen 70% Quer- und Seiteneinsteiger in der Grundschule haben, ausgerechnet in der Grundschule. Davon ist Baden-Württemberg vergleichsweise weit entfernt. Zwei Punkte scheinen mir wichtig zu sein. Natürlich muss es gelingen, die untere Leistungslatte dringend auf ein wirklich Weiterführungsschulniveau zu bringen. Da hat Herr Bohl vollkommen recht. Der Befund, dass sich diese Schüler aber vor allem außerhalb des Gymnasiums sammeln, den können Sie für alle 16 Bundesländer treffen. Es gibt kein Bundesland, wo genau diese Schüler sich am Gymnasium finden und es ist auch nicht erstrebenswert. Ich zitiere mal die Begabungsforscherin Elsbeth Stern aus Zürich, die sagt, die gaußsche Intelligenzverteilung liegt so, dass man ungefähr sagen muss, dass 32-34% eines Jahrgangs ans Gymnasium gehen können. Das haben wir in allen Bundesländern weit, weit überschritten, auch in denjenigen mit Zugangsbeschränkungen. Aber es muss nicht nur die untere Leistungslatte gestärkt werden, sondern auch die obere. Wir haben gesehen, auch in Baden-Württemberg und bundesweit, dass die Leistungsspitze überall schmaler geworden ist. Das kann es nicht sein. Und das heißt, erstens, die Primarstufe muss deutlich besser werden, muss für die weiterführenden Schulen qualifizieren. Und zweitens, es wird nicht genügen, alles in der Primarschule gerade für Flüchtlingskinder nachzuholen, sondern man wird auch in den weiterführenden Schulen sowas wie Sprachförderungen, Intensivstunden und Ähnliches anbieten müssen. Aber all das gibt es meiner Kenntnis nach sogar an Gymnasien in Baden-Württemberg, allerdings nicht in ausreichendem Maße.
Und nochmal dieser Bundesvergleich, also zu den Lehrkräften haben Sie sich jetzt schon geäußert, was die Gestaltung und Umgestaltung der Lehrpläne angeht nach einer Rückkehr zu G9 in den Bundesländern, wo sie stattgefunden hat. Welche Erfahrungen sind da gemacht worden?
Schlechte. Also ich bin gerade bei den niedersächsischen Direktoren gewesen und die haben sehr gejammert darüber, wie lange und wie viel Kraft das in Anspruch genommen hat, zum Beispiel die Lehrpläne wieder umzuschreiben, die Lehrmaterialien umzupolen etc. Es ist ein riesiger Aufwand, da darf man sich überhaupt keinen Illusionen hingeben. Und man muss den so hinkriegen, dass nicht alle anderen Bereiche leiden und alle anderen Schulformen vollkommen ausgetrocknet werden. Aber ich weiß, dass in allen Ländern, wo diese Umstellung relativ kurz zurückliegt, gerade die Gymnasiallehrer selbst am meisten stöhnen, wie viel Energien das Ganze gebunden hat.
Ja, riesiger Aufwand, haben Sie jetzt gesagt. Frau Plesch-Grubner, Sie haben vorhin von einer Minute oder so gesagt, wir könnten das schon morgen umsetzen. Diese schrittweise Umsetzung, die die Landesregierung jetzt beschlossen hat, also Rückkehr zu G9 zum Schuljahr 2025/2026, ist Ihnen ja auch ein Dorn im Auge. Sie fordern die schnellstmögliche Wiedereinführung der längeren Gymnasialzeit, am besten schon zum Schuljahr 2024/25. Ist das wirklich realistisch?
Na, wir haben ja mittlerweile nur noch 43, es waren mal 44 G9-Modellschulen in Baden-Württemberg. Das heißt, dann haben wir entsprechend auch genauso viele Schulleiter und wir sind teilweise auch mit einzelnen dieser Schulleiter in Kontakt. Und es ist tatsächlich so, und das bestätigen uns auch Schulleiter der G8-Schulen, dass es ein leichtes wäre, tatsächlich diesen eben gedehnten Bildungsplan morgen umzusetzen. Es wäre natürlich kein nachhaltiger, kein zeitgemäß reformierter neuer G9-Bildungsplan, aber es wäre ein Plan, den man als Provisorium nehmen könnte, um diesen Druck, der im Moment im Gymnasium herrscht, gleich mal zu entlasten und auch ganz wichtig, weil Sie sprachen von schrittweise und aufwachsend. Wir fordern ja tatsächlich in unserem Gesetzentwurf auch laufende Gymnasiasten an der Umstellung oder an diesem Jahr mehr Zeit zu beteiligen, weil die einfach die Corona-Pandemie noch in den Knochen oder im Gepäck haben, sehr viel Unterrichtsausfälle und auch wirklich Defizite. Und da würde es sich natürlich anbieten, auch diesen Schülern mehr Zeit wieder zu schenken.
Dann haben Sie offenbar mit anderen Schulleitern und Schulleiterinnen gesprochen. Also nach allem, was ich gelesen habe, fordern viele Schulleiter und Schulleiterinnen dezidiert mehr Zeit, damit qualitative Verbesserungen im Unterricht entstehen können. Also ich habe zum Beispiel gefunden den Schulleiter des Georg-Büchner-Gymnasiums in Rheinfelden, der sagt, wir können nicht zum alten G9 zurück, es müsse auch einen Wechsel im Bildungsplan geben, Digitalisierung, Demokratiebildung und der Umgang mit KI kämen bislang eindeutig zu kurz.
Das ist natürlich was, was man nicht morgen umgestellt haben kann. Aber neue Bildungspläne werden regelmäßig im Turnus erstellt. Und dann muss man eben mit der Wartezeit von 2 bis 3 Jahren in dieser Zeit dann schauen, dass man diesen zeitgemäß reformierten neuen G9-Bildungsplan mit mehr Informatik, wie es die KMK empfiehlt, mit mehr politischer Bildung, weil die Schüler mit 16 Jahren schon wählen können, und auch mit einem Aufstocken wieder der Hauptfächer, die bei der Umstellung auf G8 ja weniger Gesamtstunden bis zum Abitur jetzt nur noch besetzen, das dann tatsächlich zu erarbeiten. Und da muss noch sehr viel Energie und Grips reingesteckt werden, das ist vollkommen klar. Aber die Sache, die morgen umgesetzt werden kann, wäre mit dem Provisorium der G9-Modellschulpläne.
Was sagen Sie zu diesem rasanten Tempoanspruch, Herr Buhl?
Ja, die entscheidende Frage ist für mich, also wenn dann G9 kommt, nutzt man das wirklich auch, um ein anderes gymnasiales Curriculum, auch vielleicht auch eine andere gymnasiale Didaktik mitzunehmen, sodass es qualitativ auch ein Fortschritt ist und wir nicht nur hier quasi von einzelnen Stunden oder von der Ausdehnung des Curriculums sprechen.
Also langsameres Tempo.
Ja klar, sonst macht es ja nun wirklich gar keinen Sinn. Ja.
Und wo liegen für Sie die größten Herausforderungen bei einer solchen Rückkehr, vielleicht auch unüberwindbare Herausforderung?
Ich kenne viele Schülerinnen und Schüler, die G8 gemacht haben, die gesagt haben, ich möchte auf gar keinen Fall ein Jahr länger bleiben am Gymnasium. Und da herrscht genau die Vorstellung quasi, dass es ein Jahr weitergeht mit G8. Und das, wenn schon G9 kommt, müsste man das nutzen, um sozusagen einen anderen Unterricht und einen anderen Schulalltag am Gymnasium hinzubekommen, der auch nochmal deutlich attraktiver ist, der sozusagen zum Verweilen einlädt.
Absolut, aber Herr Buhl, wenn Sie den Menschen auf der Streckbank fragen, möchtest du noch länger, so wie gerade das G8-Gymnasium läuft, der wird nicht freiwillig länger bleiben wollen. Also da stimme ich Ihnen auch absolut zu, und es gibt ja viele Ansätze, wie zum Beispiel diese Deeper Learning-Ansatz, oder es gibt sehr viele Dinge, die da auch die Eltern aus ihren Erfahrungen wirklich beitragen könnten und die auch ganz klar zeigen, es muss ein neues G9 sein.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mit Blick auf die Uhr nochmal den Ausblick wagen. Frau Plesch-Krubner, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte auf seiner PK vergangenen Dienstag nochmal betont, er werde sich in Sachen G9, Rückkehr zu G9, nicht zur Eile drängen lassen. Die Rückkehr werde vielmehr schrittweise erfolgen, frühestens zum Schuljahr 2025/26. Am vergangenen Mittwoch ist nun Ihr Volksantrag im baden-württembergischen Landtag abgelehnt worden. Wie geht es für Sie weiter?
Das war vollkommen klar, dass das so ist. Wir stecken nun in diesem recht rigiden System dieses Instruments und haben dann nach Ablehnung tatsächlich 3 Monate Zeit, ein Volksbegehren zu beantragen. Dieses Volksbegehren zu beantragen würde natürlich nur dann Sinn machen, wenn die Landesregierung nicht mit einem Kompromissvorschlag, mit einem alternativen Konzept uns ein Stück weit entgegenkommt und sozusagen unsere Mitstreiter und Unterstützer so besänftigt, dass sie eben nicht mehr die Energie aufbringen, nochmal wieder 770.000 Unterschriften auf der Straße zu sammeln. Und so viel sind es tatsächlich dann fürs Volksbegehren. So ist jetzt das Vorgehen in diesem. Genau. Und ich würde ganz gerne noch eins ganz kurz zu den Kosten sagen. Wir reden hier von unter 5% des gymnasialen Haushalts. Also die Erhöhung für die Gymnasien wäre ungefähr 5%. Und wenn man sich mal anschaut, was man bereit war für einen Bahnhof wie Stuttgart 21 zu zahlen, davon könnte man 100 Jahre lang G9 bezahlen.
Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Herr Buhl, bleiben Sie auch nach dieser Diskussion bei Ihrer Position? Rückkehr zu G9 ist nicht der richtige Weg?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich verstehe die Argumente, aber ich finde nochmal, im Gesamtpaket gibt es wesentlich dringlichere Baustellen im Bildungssystem in Baden-Württemberg.
Frau Schmoll, welche Gymnasial- und, ich erweitere es zu, welche Schulpolitik braucht The Land aus Ihrer Sicht?
In jedem Fall eine konsistente. Man muss sich überlegen, wie man künftig mit den Gemeinschaftsschulen umgeht. Man muss ihnen rein Wein einschenken. Ich halte mit Herrn Bohl dafür, dass es ein stringentes Schulsystem geben muss. Aber ich halte die Rückkehr zum G9 nur dann für sinnvoll, wenn sie wirklich untermauert wird mit der Grundschulempfehlung und mit einem Gesamtpaket. Eine Bildungsallianz und ein Schulfrieden hat auch in Hamburg wirklich eine langfristige Wendung gebracht. Das wäre auch für Baden-Württemberg gut. Da gab es zu viel Aktionismus und zu wenig Kontinuität in letzter Zeit.
Frau Plesch-Grubner, Sie haben das letzte Wort. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihr Kampf für eine Rückkehr zu G9 in Baden-Württemberg mit einem Sieg enden wird?
Die groben Weichen sind gestellt. Ich glaube, um ein G9 kommt das Land nicht mehr herum. Die Frage ist jetzt wirklich das Wie, und wir müssen zuversichtlich sein, sonst wären wir gar nicht mehr dabei.
Rückkehr zu G9. Welche Gymnasialpolitik braucht Baden-Württemberg? Das war das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit einer der Initiatorinnen des Volksantrags G9 Gesetz Bavü, mit Anja Plesch-Grubner, mit der Bildungsexpertin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Heike Schmoll und mit dem Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Thorsten Bohl von der Universität Tübingen. Mein Name ist Doris Maul. Danke an die Runde und auch Ihnen danke für Ihr Interesse, die Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.